Aus dem Rinzai Rokko, Vorträge 20. Jemand fragte, mit welcher Absicht kam Bodhidharma aus dem Westen? Der Meister sagte, hätte er eine Absicht verfolgt, hätte er nicht einmal sich selbst retten können. Jemand fragte, wenn er keine Absicht verfolgte, wie hat dann der zweite Patriarch den Bodhidharma erlangt? Der Meister sagte, erlangen heißt nicht erlangen. Daraufhin fragte jemand, was bedeutet denn nicht erlangen? Der Meister sagte, wenn ihr euer inneres Licht auf euch selbst richtet und nicht woanders sucht, dann werdet ihr wissen, dass euer Körper und Geist sich nicht von den Patriarchen und Buddhas unterscheidet und dass es im Augenblick nichts zu tun gibt. Dies nennt man den Dharma erlangen. Es gibt überall Leute, die behaupten, dass die 10.000 Übungen der 6 Paramitas den Buddha-Dharma ausmachen. Aber ich sage euch, dass sie nur Methoden spiritueller Ausschmückung sind und Methoden, um des Buddhas Arbeit weiterzubringen. Sie sind nicht Buddha-Dharma selbst. Selbst diejenigen, die die Essens- und Verhaltensregeln mit der Sorgfalt eines Menschen beachten, der eine Schüssel mit Öl trägt und keine Tropfen verschüttet, werden ihre Schulden bezahlen müssen, wenn ihr Dharma-Auge nicht klar ist. Und der Tag wird kommen, wo der Preis ihrer Nahrung zurückgefordert wird. Der Meister, der hier spricht, ist Rinzai selbst. Und Rinzai war der Stammvater unserer Tradition, unserer Zen-Tradition hier. Trotz seiner großen Bedeutung wird er nicht zu den chinesischen Zen-Patriarchen gerechnet, von denen er selber hier ja redet. Denn die Bezeichnung Zen-Patriarch endet mit dem 6. Patriarchen Eno, oder auch chinesisch Huineng genannt. Es wäre auch komisch, wenn Rinzai von Patriarchen und Buddhas redet und sich damit selber meint. Eher sprechen Zen-Meister von sich selber als ein bisschen abfällig, dieser alte Mönch hier. Nun aber mal zu Bodhidharma. Wer ist überhaupt Bodhidharma? Bodhidharma ist der 28. Nachfolger von Buddha Shakyamuni. So wird es behauptet, ob das nun der 28. oder der 30. war. Oder das ist natürlich ein bisschen im Dunkeln der Geschichte geblieben. Traditionell gilt er als der 28. Nachfolger von Buddha und der erste chinesische Zen-Patriarch. Aber warum machte sich Bodhidharma die Mühe und wanderte den weiten Weg von Indien nach China? Nur um dort 9 Jahre lang vor einer Wand zu sitzen und zu meditieren. Denn das wird von ihm berichtet, dass er 9 Jahre lang vor einer Wand meditiert hat. Das hätte er in Indien billiger haben können und auch wärmer. Diese Frage quälte damals viele Menschen, also nicht die Frage nach der Wärme, sondern die Frage, warum ist Bodhidharma in den Westen, also nach China, gekommen? Alleine in den beiden bedeutendsten Koansammlungen, also dem Mumbankan und dem Hikikan Rokku, wird das 4-mal gefragt. 4 Koans beschäftigen sich damit. Die Frage war so drängend, dass offensichtlich auf nichts Rücksicht genommen wurde. Stellt euch mal eine Situation vor. Da hängt ein Mensch hilflos mehrere Meter hoch im Baum. Seine Hände sind unfähig, einen Ast zu erreichen. Warum, weiß man nicht. Er kann keinen Ast erreichen. Er hat sich mit letzter Kraft mit seinen Zähnen an einem Zweig festgebissen. Was macht man da? Er hängt da oben. Und da kommt ein Mensch unten vorbei und sieht, dass da ein Mensch in der Luft hängt. Das ist ein Mönch. Das ist sogar ein Zen-Mönch, vielleicht sogar ein Zen-Meister. Und was würdet ihr, die ihr hier herumsitzt und nichts tut, was würdet ihr da machen? Wenn da ein Mensch hilflos festgebissen mit seinem Mund im Ast hängt. Natürlich würdet ihr erstmal die wichtigste Frage in eurem Leben stellen, nämlich, was ist der Sinn, warum Bodhidharma aus dem Westen kam? Diese Geschichte hat der Zen-Meister Kyogen erzählt. Natürlich ist die Geschichte konstruiert. Aber da fragt man sich, warum hat Meister Kyogen so eine absurde Situation? Wieso hat er sich die ausgedacht? Stellt euch vor, ihr, die ihr hier sitzt, jeder Einzelne, ihr seid Zen-Meisterin oder Zen-Meister. Und gerade als ihr auf dem Donnerbalken euer Geschäft erledigen wollt, da kommt schon wieder jemand vorbei mit dieser dusseligen Frage, setzt sich neben euch und sagt, Meister Kyogen, sag mal, oder Meister so und so, und fragt, warum kam Bodhidharma aus dem Westen? Und da ist Kyogen völlig genervt und sagt, du würdest mich das sogar fragen, wenn ich an einem Ast festgebissen in der Luft hängen würde. Selbst dann würdest du mich das fragen. Also ich glaube, so ist die Geschichte entstanden. Diese Frage, was ist der Sinn, warum Bodhidharma aus dem Westen kam, klingt also ziemlich nach 1000 Jahre her und ziemlich nach altem China. Aber die Frage ist natürlich, ist das wirklich so dusselig? Im Zen üben wir ja die Absichtslosigkeit. Und beim Sa-Zen, also unserer Sitzmeditation, üben wir das in seiner reinen Form. Denn etwas Absichtsloseres und Sinnloseres, als sich morgens um 5 Uhr wecken zu lassen und dann halb verpennt da den ganzen Tag durch zu meditieren. Also etwas Absichtsloseres oder Sinnloseres gibt es ja kaum. Und trotzdem, ohne Absicht und ohne Ziel können wir doch gar nichts erreichen. Selbst der super erleuchtete Bodhidharma muss doch irgendeine Absicht verfolgt haben. Er ist doch nicht von einem Taifun von Indien nach China gewirbelt worden. Also ist das schon eine berechtigte Frage, die an Rinzai gestellt wird. Und die üblichen Antworten aus der Zen-Kitsch-Kiste, also den Frager mit dem Stock zu schlagen oder ihn anzubrüllen, bringt Rinzai hier nicht. Im Gegenteil, er gibt eine gut verständliche Antwort. Er sagt, hätte Bodhidharma eine Absicht verfolgt, hätte er nicht einmal sich selbst retten können. Doch die Mönchsgemeinde lässt sich davon nicht irritieren, sie lässt sich damit nicht abspeisen. Gleich kommt der Nächste und fragt, aber was war mit dem zweiten Patriarchen, mit Eka? Wer nicht weiß, was ist mit Eka, also dem zweiten Patriarchen, chinesisch Huige, auf sich hat, im Fall 41 der Koansammlung Momonkan wird über ihn Folgendes berichtet. Als der Mönch Eka den Meister Bodhidharma aufsuchte, um sein Schüler zu werden, blickte dieser, der gegen die Wand starrend meditierte, gar nicht auf. Es begann zu schneien, und Eka wich nicht von der Stelle, bis er ganz mit Schnee bedeckt war. Noch immer schenkte ihm der Meister keine Beachtung. Da schnitt sich Eka einen Arm ab, als Zeichen seiner Entschlossenheit, und wurde von Bodhidharma als Schüler angenommen. Also diesen Schüler möchte ich nicht haben, der sich seinen Arm abschneidet, um bei mir Schüler zu werden. Bitte nicht. Aber das hat natürlich damals die Leute schon beschäftigt. Dieser Eka, der muss ja wirklich wahnsinnig entschlossen sein. Wie kann der denn absichtslos gewesen sein? Das irritierte die Zuhörer. Und deswegen fragt er eben jemand, wenn er keine Absicht verfolgte, wie hat dann der zweite Patriarch den Buddha-Dharma, also Erleuchtung, erlangt. Und Rinzai antwortet darauf, wenn ihr euer inneres Licht auf euch selbst richtet und nicht woanders sucht, dann werdet ihr wissen, dass euer Körper und Geist sich nicht von den Patriarchen und Buddhas unterscheidet und dass es im Augenblick nichts zu tun gibt. Dies nennt man Erlangen. Es ist also ganz einfach. Wir brauchen nur zu wissen, dass es im Augenblick nichts zu tun gibt. Was wir alle wissen, ist, wie schwierig es ist, selbst auf dem Sitzkissen beim Sazen nichts zu tun. Ich meine damit jetzt nicht, dass mal Gedanken aufploppen. Das würde ich nicht als Tun bezeichnen. Aber wie oft hängen wir an diese Gedanken, die mal aufploppen, eine ganze Geschichte dran? Wir verfolgen sie weiter, wir spinnen sie weiter, wir sind damit beschäftigt, statt wieder zu unserem Atem zurückzukehren. Also es ist schon auf dem Kissen schwierig genug, nichts zu tun. Und erst recht, wenn wir unser Sitzkissen verlassen. Im Alltag haben wir unsere Arbeit und unsere Freizeit. Die Arbeit erleben wir oft als Zwang, von wegen absichtslos. Die Freizeit ist uns deshalb umso kostbarer. Die verplanen wir dann wie unsere Arbeit und packen sie mit Sinn und Absicht voll. Ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung. Ich muss bei der Arbeit eine Statistik darüber führen, wofür ich meine Arbeitsstunden verbrauche, weil wir das dann unseren Kunden in Rechnung stellen. Das führte dazu, dass ich auch zu Hause anfing, meine Freizeitstunden zu verbuchen. Nicht in einer PC-Datei, aber in meinem Kopf. Wenn ich dann nichts getan hatte, was ich irgendwie verbuchen konnte, war ich unzufrieden. Vielleicht kennt ihr das auch, den ganzen Tag vor Dödeln zu Hause und danach unzufrieden zu sein. Es ist offensichtlich schwierig für den Menschen, einfach nur da zu sein und nichts zu tun. Dabei ist es wichtig für uns in unserer Freizeit nicht von der Freizeitindustrie vereinnahmen zu lassen. Der Urlaub mit gesicherter Sonne, das Relax- und Fitnesshotel, Surfen, Mountainbiken, Skifahren, Erlebnisurlaub und so weiter und so weiter. Das alles ist ja nicht verwerflich, einzeln betrachtet. Nur ist es eine besondere Herausforderung, das alles zu handeln im Wissen, dass es nichts zu tun gibt. Also üben wir uns in Muße. Lassen unsere Seele baumeln, wie es in manchen Werbeprospekten heißt. Machen Entspannungsübungen, besuchen Muße-Seminare. Es gibt extra mehrere Anbieter, die Muße-Seminare anbieten und trainieren den Müßiggang. Wir üben das Nichtstun. Das kann hilfreich sein. Aber das ist nicht das, was Rinzai meint mit Nichtstun. Das ist natürlich die Frage, was meint er denn genau mit Nichtstun? Ich will es jetzt ein bisschen eingrenzen von der anderen Seite aus. Und zwar, dass wir uns mal anschauen, was Rinzai sagt, was Nichtstun nicht ist. Er sagt, Leute, die behaupten, dass die 10.000 Übungen der 6 Paramitas den Buddha-Dharma ausmachen, die irren sich, sagt er. Nun ist natürlich die Frage, was sind erstmal die 6 Paramitas? Ich habe auch erstmal nachgeschaut. Mildtätigkeit, Einhalten der Silas, also der buddhistischen Verhaltensempfehlung, Geduld, Hingabe, Meditation und Weisheit. Wahrscheinlich gibt es auch noch andere Fassungen von den 6 Paramitas, das sind die aber, die ich in mehreren Quellen gefunden habe. Und die 10.000 Übungen der 6 Paramitas, das ist genau das, worum es heute bei der Zufluchtnahme geht. Also, die 10.000 Übungen der 6 Paramitas zu üben, dazu nimmt man Zuflucht. Nämlich zu Buddha, Dharma und Sangha und zu den 5 Silas, die Absichtserklärung, den Weg ein Jahr Bodhisattva zu gehen und zu geloben, alle Wesen zu retten. Und Rinzai sagt dazu, das sind nur Methoden spiritueller Ausschmückung. Methoden, um des Buddhas Arbeit weiterzubringen. Sie sind nicht Buddha Dharma selbst. Also feiern wir heute mit der Zufluchtnahme nur eine spirituelle Ausschmückung. Das klingt nicht ganz so nett, finde ich. Aber immerhin sagt Rinzai auch, was Marianne heute in der Zufluchtnahme geloben wird, dass das Methoden sind, um des Buddhas Arbeit weiterzubringen. Aber sie sind nicht das Buddha Dharma selbst. Und Rinzai macht es noch deutlicher, das hatte ich am Anfang schon zitiert. Er sagt, selbst diejenigen, die die Essenz- und Verhaltensregeln mit der Sorgfalt eines Menschen beachten, der eine Schüssel mit Öl trägt und keinen Tropfen verschüttet, werden ihre Schulden bezahlen müssen, wenn ihr Dharma-Auge nicht klar ist. Und der Tag wird kommen, wo der Preis ihrer Nahrung zurückgefordert wird. Da wollte ich was ganz Schlaues zu sagen, aber ich habe dann so ein wunderbares Zitat gefunden von dem vietnamesischen Zen-Meister Thich Nhat Hanh, dass ich das einfach vorlesen möchte. Genau zu der Stelle. Er schreibt, wenn wir solche Praktiken wie achtsames Essen und die übrigen Verhaltensregeln eines bewussten Lebens aus Verpflichtung oder Rigidität bewahren, hat das keinen Wert. Wir essen, aber wir verdauen das Essen nicht. Diese Praktiken sind nur dann Praktiken des Buddha Dharma, wenn sie uns und anderen Glück, Frieden und Reinigung bringen. Ein Gefäß mit Öl so zu halten, dass kein Tropfen verschüttet wird, entstammt einer von Buddha erzählten Geschichte. Ein Gefangener, der zum Tode verurteilt worden war, sollte ein Gefäß tragen, das bis zum Rand voll mit Öl gefüllt war, ohne einen Tropfen zu verschütten. Schaffte er das, würde er seinen Kopf retten. Er sollte durch eine Stadt gehen, in der es ein großes Fest gab. Die Menschen tanzten in den Straßen, brachten Laternen an und schmückten alles mit Blumen. Dieser Gefangene musste all seine Aufmerksamkeit auf das Ölgefäß richten, als er von einem Ort zum anderen ging, obwohl es so viel Schönes und Freudvolles zu sehen gab und so mannigfaltige Farben und Klänge, konnte sich der Gefangene nicht erlauben, ihnen Aufmerksamkeit zu schenken. Wenn der Gefangene keinen einzigen Tropfen Öl und damit seinen Kopf verlieren wollte, musste er außerordentlich achtsam sein. Dies ist ein Bild für die Achtsamkeit auf nur ein Objekt. Wenn wir so verfahren, dabei aber nicht glücklich sind und ohne Befreiung oder Erleuchtung, sind wir immer noch Gefangene, egal wie eifrig wir sind. Ende des Zitats. Und wenn Rinzai sagt, wir werden unsere Schulden bezahlen müssen und der Tag wird kommen, wo der Preis zurückgefordert wird, dann ist das nicht als rächendes Karma oder jüngstes Gericht zu verstehen, sondern es geht um Folgendes. Erleuchtung und Befreiung ist nicht durch Leistung oder Tun zu erreichen. Je mehr achtsames Tun ich in meine Arbeit an meiner Erleuchtung hineinstecke, je genauer ich die Silas befolge, desto eher werde ich belohnt. Diese Rechnung geht nicht auf. Achtsames Tun, das wir nicht praktizieren, um irgendetwas zu erlangen, genau das ist Nichtstun. Es geht also bei der ganzen Zufluchtnahme, muss man immer im Hinterkopf haben, dass diese ganzen Dinge auch unter dem Aspekt des Nichtstun gemacht werden. Dass wir das nicht wie ich gestern schon sagte, wie so ein Gesetz, mit dem eine Messlatte, jetzt habe ich also 12,25 geschafft von den Silas und morgen habe ich vielleicht 12,75 geschafft. Also so nicht, sondern es muss aus der inneren Haltung des Wissens, dass es im Grunde nichts zu tun gibt, erfolgen. Und so ist das auch mit diesem Preis zu verstehen, wenn Sai sagt, es wird der Tag kommen, wo der Preis zurückgefordert wird und von den Schulden redet. Es geht eben hier nicht um irgendetwas, was mit Leistung zu tun hat. Es geht nicht um das Rechnungswesen und deswegen entstehen auch keine Schulden und es ist auch kein Preis zurückzuzahlen. So ähnlich wie man Kinder großzieht, so erzieht man auch sich selber und trainiert sich an den Silas. Aber wenn wir dann erwarten, dass die Kinder, wenn sie groß sind, einem das zurückgeben, dann täuscht man sich. Die Kinder zahlen das genau in dem Moment zurück, wo man es ihnen gibt. Und genauso ist das mit den Silas auch. Genau in dem Moment, wo wir etwas tun, etwas Rechtes tun, wie ich gestern auch gesagt habe, genau da kriegen wir das zurückgezahlt. Aber es gibt keine Rechnung. So ist es auch zu verstehen, wenn Rinzai sagt, unser inneres Licht auf uns selbst zu richten und nicht woanders zu suchen. Also nicht woanders irgendeine Belohnung zu suchen. Und dieses unser inneres Licht auf uns selbst richten, das tun wir natürlich während der Meditation und überhaupt im Session. Indem wir intensiv unsere Bewusstheit auf uns selbst richten, können wir in einem Session und hoffentlich auch immer wieder mal in unserem Alltag wahrnehmen, dass es im Augenblick tatsächlich nichts zu tun gibt. Und das ist nicht Muße oder Untätigkeit, sondern es geht eben um unser Wissen und unser tiefes Wissen, dass wir dem gegenwärtigen Augenblick nichts hinzufügen müssen. Das ist mit dem Nichts zu tun gemeint. Wir müssen nichts zusätzlich tun. Es ist schon getan. Wenn wir also dem gegenwärtigen Augenblick, also zum Beispiel genau jetzt, nichts von uns hinzutun, dann ist unser Dharma-Auge klar. Und wie es in unserem Essensspruch heißt, wenn wir selbstlos sind, leben alle Wesen in Frieden. Auf dem Weg, unser Dharma-Auge zu öffnen und zu klären, ist allerdings die Zufluchtnahme ein wichtiges Hilfsmittel. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und deshalb freue ich mich, dass Marianne sich entschlossen hat, heute Zuflucht zu nehmen.